SWR Bestenliste. Der Literaturtalk.
Guten Abend. Mein Name ist Carsten Otte und ich begrüße Sie in der Heidelberger Stadtbibliothek ganz herzlich zum Gespräch über die SWR Bestenliste im Mai. Seit nunmehr 50 Jahren wählen 30 Literaturkritikerinnen und Kritiker aus dem gesamten deutschsprachigen Gebiet jeden Monat 10 Bücher auf die SWR Bestenliste. Aus der Jury sind heute zu Gast Beate Tröger, freie Literaturkritikerin, unter anderem für den Deutschlandfunk und die Wochenzeitung Freitag, Cornelia Geißler, Literaturredakteurin der Berliner Zeitung, und Dennis Scheck, Literaturkritiker für sehr viele Medien, vor allem aber Gastgeber, Moderator der ARD-Sendung Druckfrisch. Und aus den 4 Büchern, die wir heute Abend vorstellen, werden Isabelle Demey und Dominik Eisle lesen. Schön, dass Sie alle da sind. Das erste Buch, über das wir heute Abend sprechen, steht auf Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai. Die Rückseite des Lebens heißt das neue Buch der französischen Autorin Jasmina Reza, das für den Hansa-Verlag von Claudia Hamm ins Deutsche übertragen wurde. Jasmina Reza ist vor allem durch Bühnenwerke bekannt, Theaterstücke wie Kunst oder Gottes Gemetzels, haben Sie vielleicht auch schon mal gesehen, wurden hier in Heidelberg auch bestimmt schon mal aufgeführt. Sie hat aber auch einige Romane geschrieben und jetzt ist ihr neues Buch etwas, soll man sagen, sehr Eigenwilliges, etwas Besonderes. Die Rückseite des Lebens versammelt nämlich Kurzprosa, ich würde sagen, ganz unterschiedlichen Zuschnitts. Cornelia Geißler, was sind das für Texte?
Das sind zwei Sorten, könnte man grob unterscheiden. Das sind zum einen Texte, die nach Gerichtsprozessen entstanden sind, aber sind nicht so Gerichtsberichte, wie man sie aus der Tageszeitung kennt. Darüber werden wir ja noch genauer sprechen, weil sie den Fokus ganz anders legt, als immer zu gucken, welches Strafmaß dann am Ende dabei rausgekommen ist. Und das andere sind so, früher sagte man, Alfred Kerr sagte das, Feuilletons. Das sind kurze Geschichten, das sind zum Teil Anekdoten, das ist Kurzprosa, die entstanden ist aus Begegnungen mit anderen Autoren. Zum Teil schon sind es Erinnerungen an bereits gestorbene Autoren. Es sind familiäre Geschichten, zum Beispiel die Enkelin der Erzählerin ist mal zu Besuch. Es wechselt auch immer im Rhythmus. Es gibt diese Texte aus dem Gericht und dann gibt es was anderes, was im Flanieren in Nizza oder in Venedig beobachtet wurde.
Ja, und alles hat irgendwie mit der Rückseite des Lebens zu tun. Und um einen Eindruck von der Prosa zu bekommen, hören wir nun einen kleinen Ausschnitt aus dem Band von Jasmina Reza. Der Titel dieser Miniatur ist Seine Mutter und es liest Isabelle Demey.
Seine Mutter. Die Polizei hat am 17. Arrondissement ein verbeultes Auto angehalten. Der Insasse, ein 21-jähriger junger Mann, weist eine Ausstülpung im Intimbereich auf, sprich ein Ballonfläschchen mit Koks in der Unterhose. Er hat schon ein paar Monate wegen Drogenhandels im Gefängnis gesessen. Bei seiner Verhaftung weigert er sich, sein Telefon auszuhändigen mit dem Vorwand, es seien Fotos von seiner Mutter ohne Schleier darauf. Die Vorsitzende Richterin: Sie müssen den Leuten, die Sie schulen, mal sagen, dass sie sich eine andere Begründung ausdenken sollen. Das zieht überhaupt nicht mehr. Glauben Sie, die Polizisten interessiert auch nur im geringsten das Gesicht ihrer Mutter? Dagegen stehen auf die Weigerung, das Handy herauszugeben, 3 Jahre Gefängnis. Der Junge ist ein magerer Schlacks mit langen, zurückgebundenen Haaren. Um ins Mikro zu sprechen, muss er sich hinunterbeugen. Als die Staatsanwältin redet, hört er ihr versteinert zu, die Hände wie ein Kind zusammengelegt. Danach sagt er, er sei bereit, eine gemeinnützige Arbeit zu verrichten. Er wolle sein Leben wieder in den Griff kriegen. Er sagt das ohne Überzeugung. Man stellt sich vor, wie er in einem Klassenzimmer ganz hinten sitzt, an- oder abwesend, nicht gemein, eher schweigsam. Der Anwalt bezeichnet ihn als Loser. Wie viele Loser gibt es in dieser 10. oder den benachbarten Kammern? In der Verhandlungspause, während sich das Gericht berät, steht der junge Mann im Flur neben einer kleinen Frau mit Hut. Es ist seine Mutter. Ich erkenne es daran, dass sie ihm den Rand seines hochgerutschten Ärmels nach vorn zieht, wie nur eine Mutter es tut. Sie hat die Haare mit einer grauen Filzhaube bedeckt, statt mit einem Schleier. Er ist sehr viel größer als sie. Sie halten sich abseits der anderen Leute aus dem Gerichtssaal, sie reden nicht. Hat der junge Mann Sie gebeten zu kommen? Ich gehe hinunter in die Cafeteria, um mir einen Kaffee zu holen. Als ich zurückkomme, sehe ich Sie weiter weg, allein auf einer sich über die ganze Wand hinziehenden Bank sitzen, in derselben steifen Haltung, immer noch schweigend. Eine durchsichtige Waffelverpackung liegt auf der Handtasche der Mutter. Beide starren auf einen Punkt irgendwo hinter der Rolltreppe. Ihre Reglosigkeit erinnert mich an die der Möwen auf dem zugefrorenen Wasserbecken im Jardin du Luxembourg. Wie die kleinen reihfarbenen Statuetten erkunden sie dieselbe ferne Leere. Paris, Januar 2024, Strafgericht, 10. Kammer.
Isabel de Mey las aus dem Band Die Rückseite des Lebens von Jasmina Reza, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm, erschienen im Hansa Verlag, Platz 7 der SWR-Bestenliste im Mai. Vielen Dank. Beate Tröger, wir haben es ja gerade eben schon gehört, es gibt ganz unterschiedliche Kleinstprosa in dem Band, diese Gerichtsszenen, dann wieder persönliche Begegnungen, Erinnerungen, familiäre Szenen. Wie hängen diese Texte miteinander zusammen?
Die Texte hängen, glaube ich, vor allem über die Haltung der Erzählerin miteinander zusammen. Diese Erzählerin ist nämlich eine unbestechliche Beobachterin, die sich moralischer Wertungen weitgehend enthält. Oder wenn sie wertet, dann eigentlich immer so, dass es einen in der Erzählkonstellation überrascht. Wir haben es gerade gehört, solche Beobachtungen wie das Zurückschieben eines Ärmels, wie nur eine Mutter es kann, das sind die Besonderheiten der Beobachtungsgabe dieser Erzählerin, die eben nichts mit wertender, sondern einfach nur mit scharfer Art des Blickens zu tun haben.
Dennis Scheck, hier zeigt sich eine Autorin, die wir in ganz anderen Zusammenhängen eigentlich kennen. Vor allem, ich habe es ja vorhin auch gesagt, als Bühnenautorin, die sehr pointenstark ist. Hier präsentiert sie sich ein bisschen anders, wie ich finde. Was ist die literarische Qualität dieser Texte?
Ich sehe da schon eine Verbindung zu diesen Bühnentexten. Beate Tröger hat es ganz wunderbar angesprochen. Es ist ein besonderer Blick, den Jasmina Reza auf ihr Figurenpersonal hier wirft. Aber dieser Blick ist derselbe. Soziologisch Laserpoint-mäßig scharfe Blick der Theaterstücke. Sie kann eben nicht nur diesen Blick einsetzen, um die Bewegung einer Mutter im Gerichtssaal zu beschreiben, sondern auch beispielsweise in diesen 54 Geschichten, wovon nur 22 im Gerichtssaal spielen. Aber nach der Lektüre hat man das Gefühl, die ganze Welt ist ein Gerichtssaal. Ja, sie kann diesen Blick auch einsetzen, zum Beispiel, wenn sie eine Richterin brutalst kritisiert und sagt, diese Frau denkt nur in moralischen Kategorien. Diese Frau ist nicht in der Lage, jenseits von Gut und Böse, richtig und falsch zu denken und ist damit in der Rolle des Richters eigentlich vollkommen überfordert. Und dieses Buch kommt auf Katzenpfötchen daher, muss man wirklich sagen. Das ist ganz nebenbei erzählt. Aber es hat einen in mir jedenfalls unglaublich langen Nachhall gefunden. Und im Nachdenken über diese ganz kurzen Texte, da ist ja keiner länger als 10 Seiten, dachte ich, Mensch, sowas kenne ich doch aus der deutschen Literatur. Das sind diese berühmten Zeitungsanekdoten von Heinrich von Kleist. Hier sind im besten Falle, und man muss solche Bände natürlich immer mit den besten Texten bewerten, im besten Falle ist hier eine Verdichtung erreicht, die sensationell ist. Da sind einige Anekdoten drin über Imre Kertész beispielsweise, über Jasmina Rezas deutschen Theateragenten. Es ist zum Beispiel eine Beschreibung von Nicolas Sarkozy. Der steht auch vor Gericht, ja. Und sie hat schon mal ein ganzes Buch über Sarkozy geschrieben. Aber sie beschreibt dessen Redeweise, die Art und Weise, wie er telefoniert. Da geht es um abgehörte Telefonate. Man hat den Premierminister tatsächlich abgehört. Und die Frage ist, sind die jetzt vor Gericht zuständig oder nicht? Und da geht es darum, dass er sich einsetzen soll in diesem Telefonat, dass jemand in eine Art Beraterfunktion beim Fürsten von Monaco kommt, ein französischer Richter. Und Sarkozy, dem dieses Ansinnen mit auf den Weg gegeben wird, der verbringt jetzt ein Wochenende in Monaco, sagt in der deutschen Übersetzung von Claudia Hamm, die vorzüglich ist, natürlich, natürlich, natürlich. Und Jasmina Reza schreibt, der sagt 7-mal natürlich, natürlich, natürlich. Aber beim dritten oder vierten Mal hat er schon vergessen, was man ihm aufgetragen hat. Und es sind diese Beobachtungen, die dieses Buch so lange in mir nachhallen lassen und wofür ich es sehr, sehr liebe, muss ich sagen.
Das ist ein ganz tolles Beispiel, dieser Sarkozy-Text, weil da auch klar wird, das ist keine Gerichtsreportage, wie wir sie sonst in den Zeitungen lesen. Sie sagt ja am Ende, das ist eine Fabel, sie erlebt es als Fabel mit einem V, einem Dampfplauderer und einem massiv Angstgestörten. Das sind diese drei Leute, die da vor Gericht sitzen. Und sie ist eben wirklich unbestechlich. Sie sagt, eigentlich hätte es diesen Prozess gar nicht geben dürfen, weil das Recht auf Vertraulichkeit zwischen Anwalt und Beklagten und Klienten in diesem Falle missbraucht worden ist. Also diese ganzen Protokolle hätte es gar nicht geben dürfen. Diese Protokolle, die da zu Gericht stehen, weshalb es ja ein Berufungsprozess ist, sind absurd komisch. Und auch da beobachtet sie eben auch das Verhalten der Justiz, wie in diesem Beispieltext, dass der Anwalt von seinem Klienten sagt, er ist ein Loser. Das ist unglaublich. Das würde normalerweise, wäre es eine Fußnote. Und es wird dann eigentlich geschrieben, dass der Mensch jetzt so und so viele Tage gemeinnützige Arbeit leisten muss. Aber sie interessiert sich eben für die Rückseite. Sie guckt, warum sind die Leute überhaupt vor Gericht gekommen? Nicht, was haben sie genau gemacht, sondern was hat die dazu getrieben, sowas zu tun?
Ich würde aber gerne nochmal auf die Texte auch ein Augenmerk werfen, die nicht genuin Gerichtstexte sind, sondern eben Texte aus dem Alltag. Also zum Beispiel eine Erinnerung an Diane Arbus, eine Erinnerung an Bruno Ganz, der nicht Bruno Ganz ist. Es gibt eine ganz bezaubernde Geschichte da drin, wie Jasmina Reza als Erzählerin durch Venedig läuft und meint, sie sähe Bruno Ganz und nicht hingeht und nachher erfährt sie, er stirbt und sie bedauert, dass sie nicht hingegangen ist, um dann, ich verrate die Pointe jetzt, weil es ja nur eine von vielen ist, am Ende festzustellen, nach dem Tod von Bruno Ganz trifft sie diesen Mann, sieht ihn wieder da sitzen. Also sie hat sozusagen mit einer falschen Vorerwartung, einer falschen Reflexion auf eine Nachricht reagiert. Und so wie die Erinnerung einen täuscht, so kann einen eben auch eine vorgefertigte Wahrnehmung immer täuschen. Und ich glaube, das ist das, was im Gegensatz zu dem Laserpointer-Blick steht, den Dennis Scheck erwähnt hat. Es gibt nämlich eine unglaubliche Offenheit dieses Blicks. Es gibt die Bereitschaft dieser Erzählerin, sich jederzeit in jedem Moment vom Leben überraschen zu lassen. Und das ist was, was ein Spannungsverhältnis herstellt zwischen dieser Schärfe der Beschreibung und dieser totalen Offenheit. Und das ist, glaube ich, das, warum wir so gern bei der Sache bleiben, wenn wir diese kleinen Texte lesen, jenseits dieser Wertungsfragen, ist da jemand gut oder ist da jemand böse, lebt da jemand oder ist jemand vielleicht schon tot, sondern was passiert in dieser Perspektive der Erzählerin?
Da gebe ich Ihnen unbedingt recht, Beate Drüger. Die Reza hat die Fähigkeit, das Grauen, aber auch die Komik in diesen Geschichten zu entdecken. Da gibt es zum Beispiel die Geschichte der Frau, die ihren Mann umbringt. Und den vergräbt die erst im Garten und erzählt ihren Kindern, der ist und in dem Umfeld, der ist Fernfahrer, der hat irgendeinen Auftrag, keine Ahnung, wo der steckt. Und jetzt blöderweise klappt es aber mit dem Vergraben nicht so gut und üble Gerüche dringen aus dem Rasen. Daraufhin beschließt sie ihn, auf, die Schwaben sagen, auf der Bühne, also auf dem Speicher, erst auszugraben und dort einzumörteln, ihn mit Beton zu verschalen. Also schleppt sie diese verwesende Leiche nachts, sodass es die Kinder nicht merken, über die Dachsteige. Und es ist unglaublich beschrieben. Und es ist einerseits grauenhaft, andererseits aber auch urkomisch, dass man wirklich nur sagen kann, Chapeau, das ist eine wunderbare Erzählerin, die in dem Grauen auch die Komik darstellen kann. Und das ist viel.
Und sie ist selbstironisch. Also wir können natürlich jetzt nicht alle kleinen Miniaturen, kleinen Geschichten nacherzählen. Aber meine Lieblingsgeschichte ist tatsächlich eine ganz kleine, eine Begegnung mit einem Schriftsteller, nämlich Roberto Calasso, der sich mit ihr schrecklich langweilt. Und dieses Spannungsverhältnis, wie das erzählt wird, dass sie das auch selbstironisch aufnimmt und sich fragt, bin ich wirklich so langweilig? Das ist dann auch, sagen wir mal, literarische Größe.
Ja, Selbstironie kommt oft vor, als sie sich streitet mit ihrem Partner und sie dann wieder unterwegs sind und so. Und dann setzt sie sich eine Mütze auf und der sagt, Chérie, ich habe noch nie jemand gesehen, dem so etwas so schlecht steht. Aber man hat jetzt auch schon wieder diese Geschichte mit der Dachbodenbetoniererin. Das ist ja die Titelgeschichte, die Rückseite des Lebens. Und im Prozess, also das wird so wirklich anschaulich beschrieben, ja, was sie da getan hat. Und 3 Monate hat sie es denen allen verschwiegen, was geschehen ist. Später gibt es nochmal einen anderen Prozess, hat ein Mann seine Frau umgebracht, auch 3 Monate geschwiegen. Also wir lernen, nach 3 Monaten kippen die Leute um. Aber der Titel kommt daher, dass dann jemand, ein Zeuge im Prozess, sprechen soll über diese Frau, wie die so ist. Ja, wir haben geredet über dies und das. Und dann wird nochmal nachgefragt. Also man will rauskriegen, warum tut sie sowas? Ja, wir haben über dies und das geredet. Und sie stellt eben fest, Jasmina Reza, so sind die Leute. Das Leben geht vorbei, es ist die Rückseite des Lebens. Es geschieht Entscheidendes und die Leute merken es nicht.
Das ist, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Aspekt. Es ist eigentlich ein Buch auch über unser aller Endlichkeit, über Tod und Sterben in jeder Hinsicht und das Bewusstsein davon, dass es irgendwann mit uns zu Ende ist. Es gibt eine Geschichte, wo sie einen alten Freund in Berlin trifft und auf einmal mitten im Spazierengehen wird ihr klar, wie wenig Zeit nur noch bleibt und wie sie unmerklich Jahr für Jahr miteinander, wenn sie sich wieder miteinander oder eben getrennt voneinander gealtert sind und so existenziell und so leichtfüßig zugleich über die Endlichkeit zu erzählen, ist eine große Kunst.
Also, die Rückseite des Lebens von Jasmina Reza, aus dem Französischen übersetzt von Claudia Hamm, erschien im Hansa Verlag, Platz 7 der SWR Bestenliste im Mai. Vielen Dank.